Herzlich willkommen zum Podcast Übermorgen, der Podcast, der übermorgen ist. Mein Name ist Abbas Saveri.
Und ich bin Willi Kramer. Hallo.
So, das ist die 73. Aufzeichnung, behaupten wir jetzt einfach mal, um ein bisschen zu wirken, als hätten wir schon voll viel Tradition. Dabei ist es gerade unsere zweite Aufnahme, weil die erste Aufnahme gerade einfach gelöscht wurde. Aber das ist ja auch ein bisschen Zukunft und Technik. Wir sind halt alle noch nicht so weit mit Technik, sage ich mal.
Digitaler Fehler.
Genau. Podcast Übermorgen. Worum geht es? Wir besprechen Themen der Zukunft, alles, was mit Zukunft zu tun hat, alles, was mit Computern, Roboter, Transhumanismus,
Nanotechnologie, Stringtheorie, Stringtangas und natürlich künstliche Intelligenz.
Auf jeden Fall und vor allem auch Stringtangas ganz breit getreten, weil es soll ja auch Spaß machen. Die Sache ist, wir beide sind jetzt keine Profis auf dem Feld, wir sind einfach nur interessierte Zuhörer auch.
Hobbyfuturologen.
Du hast den schönen Begriff der Futurist erfunden, Willi. Darüber könnten wir nachher auch gerne mal nochmal sprechen. Das gerne. Wird dein Stand-up sein. Der Futurist, ich finde den Namen total toll, ehrlich gesagt.
Danke dir.
Genauso wie ich auch der Hyperfuturismus, was ich da geschrieben hatte. Gibt's das Wort Hyperfuturismus?
Yes. Hiermit gibt's es.
Ja.
Melde Patent an.
Hört sich schön an, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
So, das Thema heute ist Arbeit. Was bedeutet Arbeit? Was bedeutet Arbeit in der Zukunft? Warum reden wir über Arbeit? Weil ich glaube, Arbeit ist etwas, was in Zukunft wegfallen wird.
Ich glaube auch. Ich glaube, die fällt ja sowieso schon immer mehr weg. Und wir kriegen seit Jahren immer Neuigkeiten. Siemens entlässt 10.000, Nokia 5.000, Microsoft 20.000. Das ist kein Einzelfall. Das ist eine Entwicklung, die stattfinden muss. Und langsam, aber sicher müssen wir alle akzeptieren, dass smarte Roboter jede Art von Job in naher Zukunft ersetzen werden, von Busfahrer bis Universitätsprofessor, Arzt oder Astronaut.
Busfahrer sind ja jetzt schon automatisiert, auf jeden Fall in Berlin, sage ich mal so.
Busfahrer haben es auf jeden Fall nicht leicht.
Ja.
Nächster Bahnhof, Arbeitsamt.
Glaubt ihr, dass alle Jobs wegfallen? Also was ist mit Ärzten? Ich hatte gerade letztens irgendwie hier mit Jugendlichen gesprochen gehabt. Ich habe ja so einen Job, wo ich auch Geld verdienen muss. Wie die meisten von uns Geld verdienen, um sich sowas leisten zu können, wie zum Beispiel an einem Samstag in so ein Mikrofon reinzusprechen. Die Jugendlichen, mit denen ich gesprochen hatte, das waren zwei Mädels, beide 14, super aufgeweckt, super interessiert am Leben. Und aber als es dann darum ging, was wollen sie mit ihrem Leben machen, hieß es ja, meine Mutter will, dass ich studiere und halt Ärztin werde.
Der klassische Weg.
Weil
alle Ärzte Milliardäre sind.
Genau. Und das hat sie aber gar nicht interessiert. Und eigentlich wusste sie gar nicht so richtig, was sie im Leben interessiert. Glaubt ihr, dass Ärzte, also werden Ärzte durch Roboter ersetzt?
Absolut. Die haben jetzt schon diesen, der heißt, ich glaube, heißt der Walter? Ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Auf jeden Fall der Roboter, der bei Jeopardy die Champs absolut abgezogen hat. Der wird jetzt eingesetzt für medizinisches Research.
Wie ganz kurz, bei dieser TV-Show genau, Jeopardy, bei die haben die einen Roboter eingesetzt?
Genau, die haben vor 3-4 Jahren schon einen Roboter eingesetzt. Mir entfällt leider jetzt der Name, aber der hat einen Namen. Und die haben ihm halt beigebracht, der hat halt die gesamten Wikipedia-Websites auf seinem Speicher. Aber die Fragen bei Jeopardy, die sind ja nicht einfach, was ist 1 plus 1, sondern da ist ja viel mit Kontext und viel mit Humor und viel mit irgendwie Ironie. Und die haben ihn so weit gebracht, dass er die beiden Champs absolut abgezogen hat, fast jede Frage beantwortet hat, so viel Geld gewonnen hat wie noch nie jemand zuvor. Und dieser Roboter, der ist natürlich inzwischen auch schon weiterentwickelt, wird jetzt eingesetzt, um Doktoren zu helfen, weil wenn ein Patient seine Symptome beschreibt, kann er innerhalb von Sekunden Milliarden von Krankenakten durchsuchen und sagen, okay, hier war mal einer, Übereinstimmung von 98,2% und dem wurde so geholfen. Das kann kein Arzt der Welt machen.
Aber soll dann die, also gibst du die Verantwortung an den Arzt ab? Kannst du dir das vorstellen? Dass du, ich meine, an den Roboter abgeben?
Es geht doch darum, dass Leute gesund werden wollen. Und wenn es genug positive Beispiele gibt von Robotern, die geholfen haben, dann kommt auch das Vertrauen.
Also dann hinterfragt man das gar nicht.
Dann hinterfragt eigentlich. Man sich mehr, genauso wie keiner mehr hinterfragt, dass wenn du beim Süßigkeitenautomaten auf A6 drückst, dass der dir auch das Bounty gibt und nicht irgendwie Mr. Ja. Tom, was eh scheiße
schmeckt. hast du recht. Kennt ihr noch Mr. Jim? Mr. Jim war lecker.
Mr. Jim hört sich krass rassistisch an. Ich weiß nicht, warum.
Es war auch so wie Mr. Tom, aber es war irgendwie mit so einer Cremefüllung oder sowas. Also ey, ich weiß auch nicht, ob ich damals zu bekifft war und es mir einfach nur eingebildet habe, weil ich habe es seitdem nie wieder gefunden. Aber ich bin jetzt ziemlich sicher, es war wie Mr. Tom, aber da war irgendwie noch Erdnussbutter irgendwie dazwischen.
Ein Mr. Jim, bitte.
Ich meine, ey, Flugzeuge fliegen ja auch mit Autopilot, aber das lassen wir jetzt weg, das Thema, weil das wurde so abgrundtief...
Wovon redest du aber?
...plattgetreten.
Was ist dein Flugzeug?
Ich habe ja auch so eine Seite abonniert bei Facebook, No Flight. Also so, da ist jemand wirklich der Überzeugung, er könnte die Welt dazu bringen, nicht mehr zu fliegen sozusagen.
Ah, okay.
Ja.
Ich glaube, das wird auch, ich meine, diese Technologie gibt es schon so lange, seit die Gebrüder Wright, das irgendwie, was war das, um die Jahrhundertwende 1910 oder sowas.
Ja.
Diese Technologie hat sich in 100 Jahren kaum verändert, nur die Elemente haben sich verändert. Bessere Triebwerke, natürlich Navigation und Stabilität, aber Fliegen ist immer noch nicht... besonders zukunftsorientiert. Ich glaube, die Leute werden andere Wege finden, um sich auf große Distanzen zu bewegen.
Jetzt kommt gerade ein interessanter Gedanke, den wir gerade bei der vorherigen Aufzeichnung, die technisch leider nicht funktioniert hat, nicht hatten.
Da, wo wir noch drüber geredet haben, was wir tun würden, wenn wir durch Wände reden.
Genau, wo wir durch Wände laufen können.
Das war voll lustig.
Das ist leider für die Ewigkeit jetzt einfach verloren. Also es halt irgendwo im Universum, aber es ist einfach nicht mehr da. Ist nämlich die Sache, wenn es sozusagen, wenn alle Jobs sind automatisiert, okay, alles, also du brauchst nicht mehr zu arbeiten, es gibt bedingungsloses Grundeinkommen, die Leute leben, können tun und machen und lassen, was sie wollen. Wird der Mensch dann trotzdem den Drang haben, mal auch was Neues zu erfinden? Weil ich meine, Gebrüder Wright, schönes Beispiel, da waren halt Leute, die wollten einfach, dass der Mensch fliegt. Warum auch immer, sie hatten sozusagen das Bedürfnis, dass er fliegt. Wenn es jetzt aber wird es dieses Bedürfnis noch geben?
Es gibt ja zwei Stimmen. Es gibt ja die Leute, die sagen, wenn es kein Geld dafür gibt, also wenn der Kapitalismus die Neugier und die Innovation nicht antreibt, dass es dann keine Entwicklung mehr gibt. Wenn man sich aber jetzt anguckt, wie die Menschheit verlaufen ist, dann gab es früher auch keinen Kapitalismus und die Leute, die das Rad oder das Feuer entdeckt haben, haben es nicht gemacht, um es zu verkaufen, sondern haben es einfach gemacht, weil es ein natürlicher Prozess ist. Der Mensch will entdecken, er will helfen, er will die Welt verbessern. Meine persönliche Meinung ist, wenn es kein Geld mehr für Dinge gibt, wird es erst recht dazu führen, dass Leute was entwickeln, weil sie die Zeit und die Muße haben und den Bock drauf haben. Es geht doch nicht nur darum, dass Dinge mit Geld bezahlt werden. Du kriegst Respekt, du kriegst Ansehen, du hast Spaß, du tust was Gutes. Es gibt so viele Bezahlmöglichkeiten, außer Geld.
Du hattest vorhin dieses Marginal Cost Economy angesprochen gehabt. Dieses Buch, wo es darum geht, dass sozusagen, wenn alles automatisiert ist, du die Herstellung eines Produktes eigentlich nur noch die Entwicklung kostet und dann die Wiederherstellung eigentlich mehr oder weniger kostenlos ist.
Genau, dahin bewegt sich unsere Gesellschaft auch höchstwahrscheinlich hin. Jeremy Rifkin ist, wie gesagt, ein bewundernswerter Futurist, ein Ökonom, Berater, berät unter anderem Angela Merkel in der ganzen europäischen Energiepolitik, also ein angesehener Mann. Und der hat schon 1995 das Buch The End of Work, das Ende der Arbeit, geschrieben, was eigentlich schon alles beinhaltet, worüber wir auch jetzt reden. Und vor kurzem hat er das Buch ausgebracht, The Zero Marginal Cost Society. Und genau darum geht es aber. Also diese Technologien, über die wir reden und die gerade sich entwickeln, werden nicht nur dafür sorgen, dass wir neue Geräte und neue Produkte haben, sondern unsere ganze Gesellschaft wird sich verändern. Die Leute werden, wie gesagt, jemand wird irgendeinen Staubsauger entwickeln oder eine Brille oder ein Mikrofon, wird eine Weile daran arbeiten und wird die Blaupausen für das Produkt der ganzen Welt bereitstellen, für einen kleinen Kostenaufwand oder für umsonst. Und die Leute werden es reproduzieren und fast umsonst. Also wir werden gar nicht mehr Geld brauchen für die alltäglichen Dinge, weil die einfach extrem billig und schnell bei jedem zu Hause produziert werden können.
Die Angst ist ja von vielen, dass die Leute einfach sozusagen faul werden und keiner mehr was irgendwie unternimmt und keiner mehr was Sinnvolles sozusagen macht, sondern alle nur noch konsumieren, Idiocracy sozusagen.
Genau, naja, kann auch sein. Ich meine, heutzutage sind auch viele faul, oder? Faulheit ist jetzt nicht das Ende der Evolution, aber ich höre immer wieder, dass die Leute sagen, ja, wenn wir zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, was wir ja auch mal besprechen sollten, haben wir das gerade schon besprochen nochmal?
Nee. Nicht wirklich, nur so angeschnitten gerade. Was heißt das eigentlich? Kannst du ja mal kurz mal erläutern.
Ja, dass, wie gesagt, anstatt irgendwie sich einen Job zu suchen, sich abzurackern und ein bisschen was zu bekommen, symbolisch, und trotzdem irgendwie in der Scheiße zu leben, dass jeder Mensch, egal wie arm, wie reich, wie jung, wie alt, irgendwie seine 1.000 oder 1.500 Euro bekommt im Monat vom Staat, und damit tun und lassen kann, was er oder sie will. Ob man jetzt zusätzlich einen Job hat, ob man chillt, ob man gar nichts tut, ist eigentlich egal. Es geht einfach darum, die Wirtschaft und die Politik haben auch eine Verantwortung. Die Jobs werden knapper, fallen weg, und trotzdem müssen all die Leute überleben. Deswegen ist die ist der Gedanke, gib den Leuten das Geld und die überleben.
Gib's ihnen einfach sozusagen und
gib's ihnen
einfach. Lass die Wirtschaft florieren. Also ich meine, wir hatten das ja schon mal gehabt sogar in Deutschland. Und zwar gab es ein einziges Mal nach der Wende 100 D-Mark
Begrüßungsgeld. Und zwar Geld für nichts, einfach nur, weil es euch gibt.
Genau. Und es hat super funktioniert. Es hat die Wirtschaft angekurbelt.
Absolut. Ich meine, das ist doch genau der Punkt. Wofür haben denn die Leute ihr Begrüßungsgeld ausgegeben? Ich würde mal sagen, zu 99,9% für Dinge. Für
Fernseher habe ich letztens gesehen.
Fernseher, für Sneaker, für was weiß ich. Und das ist doch der Gedanke, du schenkst den Leuten kein Geld.
Ricardo, du bist doch aus dem Osten. Was hast du gemacht mit deinen 100 D-Mark?
Meine Mutti hat mir ein Telespiel gekauft.
Echt?
Tatsächlich.
Hammer.
Fußball. Und ich kam nicht klar. 8 Wochen lang.
Geil. So ein Gerät, wo einfach nur so ein Fußball drin ist, ne? Ja. Ein Fußball
ist. Meine Damen und Herren, das ist nur eine Erfolgsgeschichte vom Begrüßungsgeld.
Danke, Mutti.
Wer kann sagen, er irre sich nie? Wir finden den Irrtum des anderen im Bruchteil einer Sekunde, den eigenen Fehler zu suchen. Dieser Entschluss braucht oft viele Jahre.
Ich habe letztens, also was heißt letztens, ich habe, also die Statistik dazu ist folgende für bedingungsloses Grundeinkommen. 80% der Menschen sagen, dass sie was Sinnvolles machen würden. Also sprich, sie würden trotzdem noch weiter arbeiten gehen. Sie würden nicht so viel arbeiten, sie würden irgendwie, also die meisten meinten, sie würden nur noch 3/4 oder die Hälfte von dem arbeiten, was sie jetzt machen würden. Aber sie würden ganz viel Zeit benutzen, um Soziales zu machen, Ehrenamtliches, sich mal um die Oma kümmern, weißt du? Ich meine, ganz ehrlich, meine Oma wohnt auf der anderen Seite der Stadt. Ich schaffe es nicht, sie zu besuchen zu gehen ständig, weißt du? So, ich bin ein krasses Arschloch, komme ich mir da vor, ehrlich gesagt, so. Aber wiederum, 80% der Menschen sind auch der Meinung, dass der Nachbar würde nichts machen. Also, dass der Nachbar das sozusagen nur total ausnutzen würde. So, warum haben wir so eine Angst voneinander?
Weil unser System, in dem wir aufgezogen worden, von dem wir aufgezogen werden auch, einfach uns diese Limitierung gibt. Und zwar, geh zur Schule, mach eine Ausbildung, geh zur Uni, such dir einen Job. Und wenn du Glück hast, darfst du in dem Job, für den du 10 Jahre gelernt hast, auch arbeiten und kriegst wahrscheinlich ein mieses Gehalt, dass wir dann auch so denken. Hm. Unsere gesamte Gesellschaft ist auf Leistung und Gewinn aufgebaut. Aber wenn das wegfällt und es sieht danach aus, dass es grandiose Änderungen in der Gesellschaft gibt, allein durch die Technologie, ich glaube, dann denken wir auch anders. Ich glaube, dann lächeln wir nicht drüber, ja, da kriegt jeder Geld und da liegen die Leute rum, sondern wir sehen es dann als Befreiung. Wir müssen nicht mehr sinnlose Arbeit machen.
Hm. Was auch interessant ist, um jetzt einmal kurz nur den Blick zurückzugeben, so dieser Kapitalismus in dem Sinne, also so Tauschhandel zum Beispiel, gab es ja niemals. Es wird ja immer so suggeriert, bevor es das Geld gab, dass die Leute sozusagen 2 Fische gegen eine Kuh getauscht haben, okay? Und aber faktisch gesehen gab es das eigentlich nie. Sondern es gab immer nur eine Zeit, wo einfach Gemeinschaften zusammengearbeitet haben und der Fischer hat dann die Fische im Dorf verteilt und der Schäfer hat dann die Wolle im Dorf verteilt und so weiter und so weiter. Sozusagen jeder hat das abbekommen, was der andere auch erarbeitet hat.
So. Das ist doch eigentlich geil, dass jeder das tut, indem er gut ist und die anderen davon profitieren, aber jeder von jedem profitiert. Das ist ja genau das Ding. Ich meine, Kapitalismus hat auch gute Seiten. Die schlechte Seite ist, dass irgendwo jeder für sich eine Instanz ist. Jeder muss gucken, dass seine Familie nicht untergeht, dass seine Firma nicht platzt. Aber ich meine, wir sind inzwischen zu viele Leute. Das kann ja nicht ewig so ein Wettbewerb sein.
Mhm. Bist du Imperialist, Willi?
Ich bin...
Magst du Amerika, Willi?
Ich bin Optimist. Ach, der Nationen sind nochmal ein anderes Thema. Da müssen wir uns nochmal in einer anderen Sendung befassen, aber...
Ich sag dir, warum ich gefragt habe. Also, weil ich war ja als Kind, und ich glaube, es geht vielen, vielen Leuten so, die in der westlichen Welt groß geworden sind. Ich habe eine unglaubliche Hassliebe zu Amerika. Also meine ganze Kindheit und Jugend hindurch eine unglaubliche Faszination. Jetzt sogar rückblickend kann ich sagen, dass eigentlich sogar meine Hobbys davon bestimmt waren. Ich meine, ich habe gerappt damals. Das ist super, super amerikanisch, sage ich
jetzt. Yeah, check den Flö.
Und klar, Walt Disney in der Kindheit, Bugs Bunny, amerikanische Filme, Zurück in die Zukunft, das sind sozusagen alles, was einen irgendwie beeinflusst hat. So.
Was soll ich denn sagen, Alter? Ich war 13 Jahre auf einer US-amerikanischen Schule hier in Berlin und habe das auch so aufgesaugt. Ich glaube, man kann es so behandeln wie eine richtig geil aussehende, hohle Frau, wo man irgendwie denkt, einerseits ist die so hübsch und ich will in ihrer Nähe sein, andererseits ist die so strohdoof und ich muss mich von der entfernen. Amerika ist einfach geil, was Präsentation, Inszenierung, Entertainment angeht und alles, was die, also aber auch Wissenschaft und...
Voll, die sind ja echt weit. Also so viele, viele Nobelpreise, irgendwie die meisten sind, also so leben auf jeden Fall in Amerika. Ob die jetzt irgendwie aus Indien kommen, die allermeisten davon wiederum ist eine andere Sache. Aber die Voraussetzungen sind ja in Amerika. Aber auf der anderen Seite siehst du ja, dass in Amerika irgendwie die Kids, die jetzt studieren wollen, verschulden sich ihr Leben lang. Also ich meine, die zahlen, was zahlen die da? 40.000 im Jahr teilweise, um irgendwie studieren zu können, so.
Außerdem haben die normalen Familien, Väter und Mütter oft so 2 bis 3 Jobs und es ist halt kein Märchen, es ist halt wirklich hart. Ich weiß echt nicht, was besser ist. Ich weiß nicht, ob es besser ist, dass man irgendwie super Fortschritt betreibt und dafür irgendwie 90% der Gesellschaft irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen in Armut leben, aber eben nicht auf diesem hohen Standard. Ich weiß nicht, ob das noch so tragbar ist, weil wir werden immer mehr auf der Welt. Ja, wir sind jetzt schon bei über 6 Milliarden, fast 7 Milliarden. Und wenn ein System für einige gut ist, werden halt diese Leute es auch immer wieder verteidigen, aber die anderen werden es immer wieder angreifen.
Ja, aber es ist ja jetzt gerade so, dass also der Spruch, der mir im Kopf immer geistert, ist, dass Kapitalismus im Endstadium, ja?
Mhm.
Also so nach dem Motto, so, es hat lange funktioniert, es war ja eine Krankheit, ein System, nenn es wie du willst, was auch halt, wie du meintest, in einer kleinen, also... Auch nicht nur der Kleinen, also natürlich hat es einer kleinen Gruppe sehr viel gebracht, aber auch der Masse hat es ja auch viel gebracht. Also so, ich meine, wir sind ja armutsmäßig, also weltweit gesehen ist Armut gesunken, Hunger ist gesunken in den letzten Jahren. So, es hat ja vielen was gebracht, aber dennoch sind die Leute nicht mehr zufrieden damit.
Kapitalismus ist ein Relikt aus ressourcenbasierten Zeiten und wir bewegen uns gerade aus dem Zeitalter raus. Mhm. Ja, irgendwie seit dem Zweiten Weltkrieg bis in die 80er, 90er war halt alles gut, weil du hast halt irgendwie Öl aus dem Boden geholt, du hast lustige Dinge damit fabriziert, alle wollten Autos, war auch völlig egal, wie viel die Autos schlucken oder verbrennen, völlig egal. Und irgendwann ist halt ein Bewusstsein entstanden, so was machen wir hier eigentlich? Mhm. Wir installieren irgendwie Staatsmänner in fremde Staaten, siehe Iran oder auch noch 15 andere Beispiele, damit unsere Wirtschaft gut läuft. Wir verändern das Gesicht der Welt und die Psychologie der Menschen, damit unsere Wirtschaft gut läuft. Das ist eine der krassesten Arten der Religion, die es jemals gab, nämlich die moderne Wirtschaft, der Turbokapitalismus.
Hm.
Ich glaube nicht, dass es sich das noch hält, weil wir, wie gesagt, weil diese ressourcenbasierte Wirtschaft einfach yesterday ist und wir uns echt in ein neues Zeitalter bewegen.
Hm. McDonald's macht gerade minus 5% dieses Jahr, habe ich irgendwie gehört, weltweit.
Weil ich da nicht mehr hingehe.
Nicht mehr hingehst?
Du auch nicht.
Genau.
Also ich sag auch mal, ich geh nie zu McDonald's, aber jetzt gerade gestern saß ich irgendwie mit Kollegen im Café und da war ein McDonald's nebenan und ich habe mir einfach kurz so ein Eis geholt für 1 Euro. Das ist so, glaube ich, so die Sünde, die McDonald's-Sünde, die ich sozusagen so einmal im Jahr begehe oder wahrscheinlich doch eher dreimal im Jahr irgendwie.
Ich glaube, das ist auch die Richtung, wo sich hinbewegt. Irgendwann so ist nur ein noch eine Eisdiele. Einfach so eine Eisdiele mit einem M drüber und dann sagt einer, wisst ihr noch, wo es hier mal richtiges Essen gab? Was? Was anderes außer Eis?
Echtes Fleisch.
Genau.
Ist es auch so ein Zeichen dafür vielleicht? Also so, dass sich da was... Also für mich ist... ist McDonald's hängt so mit der Art von Arbeit zum Beispiel. So dieses völlige sinnentleerte
Arbeiten. Alter. Das Ding ist, die Leute, die da arbeiten, sind eigentlich Roboter. Das ist der Punkt. Was die Leute da machen, die haben keine Freiheit. Du kannst nicht mal ein bisschen Gewürz oder Salz auf den Burger nehmen. Dieser Burger wurde genormt von Leuten, die tausende von Kilometern woanders sitzen und sagen, wenn du das nicht genau 3 Minuten und 13 Sekunden brätst, bist du raus hier. Also ein Roboter macht nichts anderes. Sorry. Ja, deswegen ist der Sprung von menschlicher Arbeit zu Robotern überhaupt kein...
So,
das ist ein winziger Schritt.
Also eigentlich sind die sozusagen noch da, weil die Roboter zu teuer sind noch. Also jetzt sind die... Also anscheinend oder...
Die Roboter haben die Burger aufgefressen, wurden gefeuert. Nee, aber eigentlich...
Ist dir das wichtig, dass ein Mensch hier so einen Hamburger, wenn ich damit so rausgibt?
Ist mir überhaupt nicht wichtig. Alter, ich würde lieber diesen Menschen draußen in der Freiheit glücklich sehen, als den mit einer behinderten Mütze, so einem Kittel und einem gefakten Lachen... Wollen sie Fritten damit haben, würde ich lieber einen Roboter haben. Und abgesehen finde ich sowieso komisch, dass wir irgendwelche Kühe töten und die in Scheiben schneiden und dann auf Brot legen.
Ich musste gerade an Freilandmenschen denken. So, wenn die...
Rein evolutionstechnisch ist so ein McDonald's-Mitarbeiter auch nur eine Zwischenstufe zum Roboter. So, um zu testen, um das Programm irgendwie so fein wie möglich auszuarbeiten, so,
ja.
Um am Ende den perfekten Burger-Roboter zu haben.
Und,
so.
Genau. Und irgendwann werden dann so Archäologen-Roboter so McDonald's-Mitarbeiter ausgraben. Archibots werden dann genau. McDonald's-Mitarbeiter ausgraben und sagen, das sind unsere Vorfahren.
Genau. Interessant wird auch die Übergangsphase, wo die letzten Menschen dann die neuen Roboter schulen müssen, so der Schultag. So, ja, das ist hier die Fritteuse, verstehe, Fritteuse. Genau, und das machst du jetzt auch 5 Minuten und es wird so sein. Es wird bald so sein. Es wird bald Robo-McDonalds geben. Ich glaube,
es gibt jetzt schon diese Bestelldinger.
Ja, es gibt halt noch dieses Ding, man darf die Leute halt nicht zu sehr schockieren. Die Technologie für so eine Art von Arbeit ist längst da. Das ist echt nicht intelligent. Dafür braucht man eine funktionierende Gehirnzelle. Und ich glaube, die Industrie will die Menschen nicht zu sehr schocken und will nicht sagen, so, geht mal alle schön nach Hause, wir haben Roboter. Das ist auch ein bisschen Psychologie.
Ach so, echt? Also ich glaube eher, dass das sozusagen die Leute, das ist ja die Krux jetzt an der Sache, die Leute, die sowas entwickeln, wissen ja im tiefsten Inneren eigentlich, dass sie sich gerade selber sozusagen das Wasser Wasser abgraben?
Ja. Richtig. Wasser abgraben.
Ja.
Aber das ist ein interessanter Punkt und das hat auch schon Marx unter anderem. Und wer war das noch? Keynes. Keynes hat gesagt, dass der Kapitalismus sein eigener Untergang sein wird, weil der Kapitalismus irgendwann so fortschrittlich ist, dass er das System an sich obsolet macht. Und das ist interessant. Und das passiert nämlich gerade. Wir sind so weit, dass wir das, was wir herstellen, nicht mehr brauchen werden, weil es sich selbst verdaut sozusagen. Also genau, die arbeiten daran, dass erstmal Leute obsolet werden und zweitens dann irgendwann auch die ganze Herstellungsweise obsolet wird, weil es viel schneller geht.
Ey, mir wird gerade bewusst, dass Matrix, diese Matrix-Trilogie, die stand bis jetzt in diesem Moment gerade für mich für Befreiung und Fortschritt und dem neuen Menschen. Und mir wird gerade bewusst, eigentlich ist es nur eine Angstmacherei davor, dass uns die Roboter absolut unterjochen werden.
Propaganda. Wir nehmen uns die zwei Besten, nehmen uns zwei Genies, die einen Film machen, aber irgendwie hat der Mensch danach Angst. Er sagt zwar, voll genial, aber oh mein Gott, was passiert da?
Also werden uns Roboter und letzte Frage für heute, werden uns Roboter unterjochen? I for one welcome our new robot overlords.
Ich auch, ich mochte euch immer, ich habe schon als Kind mit euch gespielt, ich finde euch toll. Keiner weiß es, ganz ehrlich, kein Mensch weiß es. Ich glaube, in der ersten Phase werden Roboter unser Leben besser und einfacher machen und uns befreien. Aber sobald künstliche Intelligenz ein Level erreicht, was über unser Intelligenzlevel hinausgeht, weiß kein Mensch, was passiert. Wird es eine eigene Spezies? Werden sie sich ihre eigenen Körper bauen? Brauchen die uns überhaupt noch? Ist es dann die dominante Spezies auf der Welt? Kein Mensch weiß es.
Ich glaube, es war bei Stanisław Lem, glaube ich, polnischer Science-Fiction-Autor. Bei dem war es, glaube ich, so, dass der Supercomputer einfach irgendwann aufgehört hat, mit den Menschen zu reden. Einfach von einem Tag auf den anderen. Und der Spruch war dann so, ey, du redest ja auch nicht mit einer Ameise.
Sehr gutes Abschlusswort, Abbas.
Ja.
Das war sie, die 73. Ausgabe von Übermorgen.
Podcast übermorgen. Danke fürs Zuhören, danke fürs Hiersein.
Danke Ricardo, danke Abbas.
Danke Willi, bis dann. Tschüss.
Tschüss.